Radio Rainbow.
Das LoRa Ökomagazin.
Guten Abend und herzlich willkommen beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4. Heute Abend von und mit Pro Regenwald. Mein Name ist Martin und in unserer heutigen Sendung beschäftigen wir uns intensiv mit Brasilien und dem Regenwald und den indigenen Rechten in Brasilien. Nach einem Jahr Lula-Regierung wollen wir erste Bilanz ziehen, hören, was vielleicht gut lief, was verbesserungswürdig ist. Wir haben zwei Experten dazu heute im Studio. Zum einen Thomas Fatheuer aus Berlin. Er hat lange Jahre in Brasilien gelebt, war Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Rio de Janeiro, ist inzwischen wieder in Deutschland und schreibt als Autor Bücher, Artikel rund um das Thema Amazonien. Und Christian Russau, mit dem wir auch letztes Jahr schon mal eine Sendung zu Brasilien gemacht haben. Er ist unter anderem im Vorstand des Dachverbands der kritischen Aktionäre, arbeitet ebenfalls als Autor. Und mit ihnen beiden wollen wir heute herausfinden, wie die Situation in Brasilien ist, welche Verantwortung wir auch hier in Deutschland dafür tragen. Und wir steigen gleich ins Thema ein mit Thomas, hören zuerst aber Chuck Reagan mit You and I Alone. Hallo zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald. Bei mir ist Thomas Fatheuer, ehemaliger Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Rio de Janeiro. Und mit ihm möchte ich sprechen über die aktuelle Lage in Brasilien. Wie hat sich nach einem Jahr der Regierung Lula die Situation für die indigene Bevölkerung, insbesondere aber auch in der Klima- und der Waldpolitik, verändert? Zum Guten, vielleicht auch zum Schlechten. Was konkret sind bisherige Maßnahmen? Thomas, du hast langjährige Erfahrungen mit Brasilien und in Brasilien. Wenn du mal zurückdenkst, so vor 20 Jahren, hättest du dir gedacht, dass Brasilien sich so entwickelt, wie es sich entwickelt hat?
Also ich bin mir ja mit so Sprüchen groß geworden, wie Brasilien ist das Land der Zukunft, wird es immer sein. Es gibt ja so einen Brasilien-Pessimismus, und der auch in Brasilien sehr weit verbreitet ist, ne? Also es gibt einerseits, glaube ich, so eine Tendenz, Brasilien sozusagen hochleben zu lassen und dem glänzende Zukunft zu weisen. Und andererseits ein Pessimismus, dass genau das eben nicht passieren wird, ne? Und Brasilien hat in der Zeit, die ich Brasilien begleitet habe, auch oft am Rande eines Abgrunds gestanden. Und ein anderer Spruch, den ich dann immer wieder gehört habe, ist, dass Brasilien nicht in den Abgrund fällt, weil es größer ist als der Abgrund. Aber es ist ein Land, was immer am Rand des Abgrunds gelebt hat. Also Militärdiktatur geht Ende der 80er Jahre zu Ende, ne? Eigentlich eine Riesenaufbruchstimmung, ne? Was passiert in den ersten Wahlen? Wird ein Fernando Collor zum Präsidenten gewählt, der zwei Jahre später durch ein Impeachment-Verfahren aus dem Amt vertrieben wird. Also ne, der Aufbruch ist ein bisschen weg, die Aufbruchstimmung, ne? In den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, zu der Zeit eben auch die Hyperinflation oder der am Rande der Hyperinflation. Und dann kommt an eine etwas ruhigere Zeit erstmal durch Fernando Henrique Cardoso, aber eben auch kein Vorangehen. Und dann kommt eigentlich eine Überraschung, nämlich dass dann doch nach verschiedenen Anläufen Lula gelingt, die Wahlen zu gewinnen. Ich meine, das war, glaube ich, ein sehr positives Zeichen. Also Ende 2002 gewinnt er die Wahlen und 2003 übernimmt er die Präsidentschaft. Und das ist, glaube ich, die erste sehr positive Überraschung und Wendung in dieser brasilianischen Geschichte. Ich habe die gesamte Zeit von Lula in Brasilien gelebt, von 2003 bis 2010. Und es ist in dieser Zeit, da hat man eigentlich zum ersten Mal das Gefühl eines etwas längerfristigen Aufschwungs gehabt. Mit vielen Widersprüchen, aber es gab große Erfolge im Kampf gegen die Armut und es gab auch Erfolge im Kampf gegen die Entwaldung in Amazonien. Umweltpolitik hat einen etwas höheren Stellenwert bekommen, als es vorher hatte. Also es gab doch sehr viele positive Elemente auch, bei allen Widersprüchen. Und das ist danach, das, was danach kam eigentlich, dass es dann also 2016 in einem Impeachment der Nachfolgerin von Lula mündete. Das war die zweite, das ist auch eine sehr große negative Überraschung. Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Ganz viele, auch fast alle Brasilianer, die ich kannte, hätten es nicht vorstellen können, dass ein Typ wie Bolsonaro, ein verherrlicher der Diktatur nochmal zum Präsidenten gewählt wird. Und dann aber wieder die Wendung, ne, dass es eben 2022 Lula, wenn auch knapp, geschafft hat, die Wiederwahl von Bolsonaro zu verhindern und selbst wieder Präsident ist. Also das ist, es gab viele Wendungen und Überraschungen in Brasilien, ne, und sodass ich jetzt im Augenblick mit einem sehr vorsichtigen Optimismus auf Brasilien schaue. Ja, immer trotz aller Widersprüche. Es gibt nie eine reine positive Bilanz. Es gibt immer eine widersprüchliche Bilanz. Ne? Aber wo jetzt im Augenblick doch auch wieder überhaupt wieder positive Elemente auch Hoffnung zu identifizieren sind.
Ja, Lula ist jetzt, du hast gesagt, ein Jahr wieder im Amt. Wenn man da jetzt, was für uns ja dann auch wichtig ist, auf den Regenwald oder auf den Wald generell blickt, dann gab es 2023 die Erfolgsmeldung, dass die Entwaldung im Amazonasgebiet zurückgegangen ist im Vergleich zu den Vorjahren. Wie wurde das denn erreicht?
Zuerst muss ich sagen, dass es auch für mich eine Überraschung war, dass gleich im ersten Regierungsjahr die Entwaldung zurückgegangen ist. Das war bei seiner ersten Regierungszeit 2003 anders. Da ist die Entwaldung hochgegangen, was logisch verständlich ist, dass eben auch Entwalder versuchen, einen Stock anzulegen, einen Vorrat anzulegen, Fakten zu schaffen, ne? Das war die Dynamik, die viele befürchtet haben, im letzten Jahr. Das ist nicht passiert. Vielleicht auch deshalb, weil die Regierung inzwischen etwas erfahrener waren. Also mit Lula ist Marina Silva wieder Umweltministerin geworden, die auch schon in der ersten Regierung Lula 2002 Umweltministerin geworden ist. Eine Frau, der man sicherlich gute Absichten und ein Herz am rechten Fleck für ökologische Anliegen, für die Rechte indigener Völker und für den Erhalt des Regenwaldes zugestehen kann. Und sie ist mit Leuten ins Amt gekommen, die auch schon Regierungserfahrung hatten im Vergleich zu vorher. Und es ist ihnen gelungen, doch auch Geld, so viel Geld freizumachen, dass sofort die Kontrollen von IBAMA, also der Umweltbehörde, verstärkt werden konnten. Und das hat offensichtlich Wirkung gezeigt. Also es gibt so eine Statistik, wir haben jetzt hier keine Möglichkeit, die zu zeigen, ne? Aber es gibt eine Statistik, wo die Kontrollen durch IBAMA, die Entwaldungskontrollen hochgehen und gleichzeitig die Entwaldung runtergeht. Also da kann man eine gerechte Korrelation herstellen. Und also wie gesagt, es gibt auch jetzt IBAMA, die Umweltbehörde hat die Bolsonaro-Zeiten überlebt. Sie ist zwar während Bolsonaro arg gebeutelt worden durch Kürzungen, durch Besetzungen von Bolsonaro-Freunden in höhere Funktionen in der IBAMA, aber sozusagen das Korps der Angestellten sind doch viele engagierte Leute, viele Leute, die was machen wollen, die sofort loslegen konnten, weil sie Erfahrung haben, weil sie Profis sind. Und das hat doch tatsächlich gewirkt, ne? Und das ist einer der erfreulichen Ergebnisse. Es zeigt auch, dass die Reduzierung von Entwaldung möglich ist, die Bekämpfung von Entwaldung möglich ist. Aber man muss aber ein bisschen aufpassen, dass es vielleicht auch im ersten Jahr jetzt am Anfang die tiefer hängenden Trauben waren, also die leichter zu erwischenden größeren Abholzungen in Gebieten, wo Kontrolle einigermaßen möglich ist, ne? Es wird, was die große Schwierigkeit, die vor der Regierung Lula liegt, ist sein Versprechen wahrzumachen, im Jahre 2030 auf Nullentwaldung zu kommen. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht mehr so lange hin, 2030. Ne? Und das ist nicht so ein einfacher Weg, also Entwaldung zu reduzieren. Und da muss man auch dabei immer in bedenken, dass diese Entwaldung immer noch höher ist, als sie zu den besten Zeiten der ersten Regierung Lula 7, 8 war, also immer noch im Grunde genommen höher ist als vor 10 Jahren auch die Entwaldung, bevor diese ganze Sache mit Bolsonaro begann. Also Brasilien war schon mal weiter und muss erstmal wieder dahin kommen, wo es schon mal war. Also das heißt, selbst die ersten Erfolge, die jetzt errungen werden, sind immer noch, heißt immer noch, dass die Entwaldung auf einem relativ hohen Niveau bleibt.
Also es ist noch nicht alles gut im Wald. Andererseits gibt es dann auch Ökosysteme, wo es nicht so gut aussieht. Also ist der Cerrado, dort nimmt die Abholzung massiv zu. Worauf ist das zurückzuführen?
Ja, gut, also der Fokus der internationalen Öffentlichkeit hat sich in letzten Jahren sehr stark auf Amazonien gerichtet. Dafür gibt es verständliche Gründe, ne, eben, dass es der Regenwald, der mit sehr hohen CO2-Speicherung, durch die Bäume, durch die Wurzeln, Lebensraum indigener Völker, ne? Internationale Sichtbarkeit des Regenwaldes, ne? Durch Reporter, durch Nachrichten, die daherkommen, durch spektakuläre Bilder. Das hat alles hat ein bisschen so den Blick abgelenkt vom Cerrado. Cerrado ist eine Übergangsregion, die beginnt also sozusagen unterhalb südlich des Regenwaldgebietes, ne? Und ja, man kann es als Feuchtsteppe bezeichnen oder als eine Savannenlandschaft, die baumreich ist, aber die Bäume sind nicht so hoch, nicht so spektakulär im Amazonasgebiet. Auch das hat dazu geführt, dass die internationale Aufmerksamkeit nicht so hoch war. Es sieht nicht so schön aus, für viele zumindest, wie der Amazonas-Regenwald, ne? Aber genau in dieser Region breitet sich der Sojaanbau aus. Sojaanbau ist in Amazonien selbst, im Amazonasgebiet selbst nicht der Haupttreiber der Entwaldung, das ist die Viehzucht, aber im Cerrado-Gebiet, das ist die große Front der Ausbeutung der Sojagebiete. Und hinzu kommt, dass der Schutz des Regenwaldes im Cerrado deutlich geringer ist als in Amazonien. In Amazonien darf ein Grundbesitzer nur 20% seines Waldes abholzen, im Cerrado entweder 65 oder sogar 80%. Wenn es sich außerhalb von des Verwaltungsgebietes Amazonien befindet. Also da kann, während in Amazonien, das muss man im Kopf behalten, die illegale Abholzung das Problem ist in Cerrado auch die legale Abholzung ein Problem. Also selbst wenn sich die Großgrundbesitzer an die gesetzlichen Vorschriften halten, haben sie ein riesiges Potenzial abzuholzen. Und das ist natürlich politisch viel schwieriger anzugreifen als die illegale Entwaldung. Und da helfen eben keine polizeilichen Maßnahmen, sondern da braucht man Gesetzesänderungen, da müsste man Sonderzonen einrichten. Und das sehen wir auch in Deutschland, sobald es daran geht, Gesetze zu ändern. Wird es ganz schwierig. Da kommt die Regierung nicht mehr mit Verwaltungsmaßnahmen, mit Kontrollen weiter. Da braucht sie Mehrheiten im Parlament dafür. Das ist ein anderer Aspekt nochmal der Regierung Lula. Sie hat eben keine eigene Mehrheit im Parlament, ist auf sehr brüchige und zweifelhafte Koalition im Parlament angewiesen. Und das ist natürlich gerade auch im Cerrado ein Riesenhindernis, um irgendwas zu machen gegen die legale Entwaldung, die dort das große Problem ist.
Du hast als maßgebliche Treiber der Entwaldung Viehzucht und Soja angesprochen. Gibt es da noch anderes?
Ja, also man muss unterscheiden, für die Entwaldung auf jeden Fall ist, wie gesagt, Amazonien Viehzucht. 2/3 der Entwaldung geht auf Viehzucht zurück. Also man kann auf Satellitenbildern sehen, dass auch mindestens 2/3 der entwaldeten Flächen sich hinterher Viehbestände befinden. An zweiter Stelle kommt degradierte Flächen, da passiert gar nichts. Da ist nur entwaldet worden wegen der Spekulation und erst dann kommen andere Formen. Im Cerrado ist das anders. Da gibt es sowohl natürlich die Umwandlung in Viehweiden, aber eben auch ganz prominent die Umwandlung in Soja an erster Stelle. Dann kommt Mais und Zuckerrohr. Also die großen Cash-Crop-Plantagen, die exportorientiert sind. Das sind alles Produkte, die in den Export gehen. Mais vielleicht ein bisschen weniger als das große Viehfutter innerhalb von Brasilien. Und Ethanol auch weniger. Aber Soja geht vor allen Dingen in den Export. Ne? Da ist eben auch eine internationale Verantwortung, deutsche Verantwortung gefragt, weil diese Sojabohnen natürlich auch ganz massiv in die EU und nach Deutschland gehen. Ne? Also das ist das, was man sehen muss, wenn man die großflächige Zerstörung, Entwaldung betrachtet. Wenn man Umweltschäden betrachtet, kommt ein weiterer wichtiger Faktor dazu, das ist der Bergbau. Der zerstört nicht so großflächige Flächen, kann aber sehr große Auswirkungen auf die Umwelt in der Region haben. Das größte und drastische Beispiel ist der Goldbergbau. In Brasilien auch viel durch kleine und mittlere Betriebe betrieben, die Arbeit mit Einsatz von Quecksilber bei dem Abbau. Und diese Goldgräber dringen sehr stark in Schutzgebiete ein. Schutzgebiete haben sich als ganz gute Grenze erwiesen gegen großflächige Entwaldungen, aber nicht gegen illegalen Holzeinschlag und auch diese illegale Goldgräberei durch kleine und mittlere Goldgräberbetriebe. Und das hat ja dramatische Ausnahme angenommen. Ich glaube, Weltöffentlichkeit hat es wahrgenommen über die Krise im Yanomami-Gebiet. Ne? Aber das Yanomami ist natürlich das einzige Gebiet, Und diese auch die Kontrolle darüber zu gelangen, mit diesem illegalen Bergbau, das ist deutlich schwieriger als großflächige Entwaldungen zu kontrollieren. Also das ist, das muss man sagen, ja, das ist, betrachtet man jetzt ganz Amazonien, die riesigen Entwaldungsflächen, das ist eher geringer, der Bergbau, aber von seinen Konsequenzen, von seinen Umweltauswirkungen, Verschmutzung von Flüssen, auch Bedrohung und ja, vielleicht teilweise auch Auslöschung von indigenen Gruppen, ist der Bergbau ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Zur Position Lulas. Also einerseits der Bruch mit der Politik Bolsonaros. Man will Wald schützen, indigene Rechte am achten, was fürs Klima tun. Andererseits ist Brasilien im Moment dabei, so viel fossile Energie zu fördern wie noch nie. Es wurde von Lula eine Arbeitsgruppe zum Straßenbau in Amazonien eingesetzt, die diesen Highway BR 319 voranbringen soll, möglichst umweltschonend. Inwiefern sind so Versprechen in Richtung Waldschutz und Klimaschutz ernst zu nehmen, oder ist da Lula letztlich doch auch ja ein Getriebener der Umstände, also Arbeitsplätze zu schaffen, Wirtschaft anzukurbeln?
Ja, also ich glaube, das ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich würde sagen, erstmal ist es teilweise doch ernst zu nehmen. Also Lula hat, glaube ich, ein Anliegen, wirklich Entwaldung in Amazonien zu reduzieren, erstmal, weil es die Hauptquelle der brasilianischen CO2-Emissionen ist. Und damit auch ein relativ einfacher Weg, CO2-Emissionen zu reduzieren, alle seine Klimaziele zu erreichen, alle Klimaziele Brasiliens zu erreichen, ohne irgendwie eine Industrie und sowas zu gehen. Also das hat auch was Opportunistisches. Ne? Also da ist auch ein Kalkül drin. Und da muss, das ist tatsächlich der einfachste Weg, CO2-Emissionen zu reduzieren. Und es sind die wichtigsten Quellen von CO2-Emissionen für Brasilien, was eine ganz andere Situation als in Deutschland oder in Europa, Nordamerika. Na, es sind wenige Länder, die so eine Art von Bilanz, CO2-Bilanz haben, das Entwaldung, also im UN-Slang ist es Land Use und Land Use Change, also Landänderung, ne, dass das die Hauptquelle der Emissionen ist. Das ist in Indonesien natürlich auch so, in der DR Kongo, ne, aber es sind wenige Länder in dieser Welt, wo das genauso ist. Das ist also, man kann, also Lula kann dadurch, er hat eine große Chance, recht ambitionierte Klimaziele, guckt man die auch auf andere Länder des Pariser Abkommens, zu erreichen und damit international auch zu punkten und sich selbst als ein Vorkämpfer im Klimawandel hinzustellen. Also ich glaube, da ist ein ehrliches Interesse und andererseits die Überzeugung, dass man das verbinden kann mit ökonomischer Entwicklung, mit Straßenbau, mit dem Vorantreiben auch von Erdölförderung, also sogar auch im Amazonasgebiet, nicht nur also Offshore, was das der große Trumpf basiert, sind die Offshore-Förderungen, ne, aber es soll auch durchaus Onshore, also auf Land gefördert werden, auch teilweise in Amazonien. Und das alles sozusagen durch eine effiziente Verwaltung, effiziente Umweltverwaltung in den Griff zu bekommen, sodass das nicht zu einem wichtigen Faktor der Entwaldung wird. Ne? Das ist das Kalkül. Es ist ein Kalkül, was in der Vergangenheit in Brasilien in der Regel nicht aufgegangen ist, vor allem was den Straßenbau angeht. Ne? Sind schon bei der BRI 316, der Bundesstraße 316, große Bemühungen angestellt worden mit einer Zonierung, mit Einsicht von Schutzgebieten. Ne? Das hat sich aber nur so halbwegs als wirksam erwiesen. Ne? Gerade die Region um die BR 316 ist ein großes Konfliktgebiet. Da hat sich die Entwaldung hat sich dort besonders ausgedehnt. Landkonflikte haben sich ausgedehnt. Also, dass das jetzt in Zukunft anders werden soll, das ist vielleicht durch die Einrichtung von Schutzgebieten nicht ganz so drastisch, wie es früher war. Aber es hat einen Impact und dieser Impact ist sicherlich gar nicht zu unterschätzen. Ne? Das heißt, diese Widersprüche bleiben bestehen und es bleibt eben bestehen. Das ist aber sozusagen ein internationaler Widerspruch. Also Brasilien ist eigentlich emblematisch für die internationale Klimapolitik. Wir haben ja ein großes Anwachsen der erneuerbaren Energien weltweit bei gleichzeitigem Anwachsen der fossilen Energien. Ne? Das heißt, wir haben jetzt auch gar nicht in einer Phase, wo die Erneuerbaren die Fossilen ersetzen weltweit, sondern das Wachstum, das Gesamtwachstumsfördern, weil wir eben nach wie vor in diesem Wachstumshamsterrad sind und traditionelles Wirtschaftswachstum mit erhöhtem Einsatz von Energie und fossilen Energieträgern betreiben und die erneuerbaren Energien nur einen Teil dieses Wachstums sozusagen oder einen Großteil dieses Wachstums fördern können, aber eben nicht in der Lage sind, die fossilen Energien zu ersetzen. Das ist in Brasilien auch so. In seinen Projektionen geht die brasilianische Energieministerium davon aus und eine Behörde, ein Think Tank des Energieministeriums, dass 2030 der Peak erreicht wird und dann ab 2030 bis 2050 eine Transition beginnen soll, die dann schließlich zu einer auch weitgehenden Dekarbonisierung der Wirtschaft erfolgen soll. Das heißt, wir haben, und das ist genauso weltweit, immer noch den Ansatz, dass wir erstmal bis 2030 die Produktion fossiler Energien noch steigern werden. Erst dann sozusagen die Phase des Phasing Out, des Ausscheidens geht. Und das sind natürlich, das heißt, man macht Projektionen in der Zukunft, indem man selbst nicht mehr Präsident ist. Selbst wenn Lula nochmal wiedergewählt wird 2030, ist er nicht mehr Präsident. Ne? Das heißt, er kann jetzt diese Wachstumsphase auch begründen mit einer weiteren Zukunft. Und damit alle möglichen Akteure in Brasilien zufriedenstellen, also als die Umweltakteure. Da wird was gemacht, das kann man gar nicht leugnen. Andererseits eben auch die traditionellen Wirtschaftskräfte, das Agrobusiness auf der einen Seite. Ne? Brasilien macht vieles, aber er macht keine Regierung gegen das Agrobusiness. Der Sojaanbau wird sich weiter ausdehnen. Ne? Und eben aber auch dem Lockruf nachzugehen, dass die Förderung von Öl und Gas ist in der Regel damit verbunden mit der Ölförderung, ne, dass die auch ein Reichtumsfaktor Brasiliens sind. Das Öl war immer ein großer nationalistischer Faktor, auch sozusagen mit der Versprechung, Reichtum dadurch zu erzeugen, das aber eben auch den sozialen Programmen zugutekommt, ne, dass Investitionen in Bildung fördern sollen. Ja, und international, wenn die USA weiter Öl fördert und ihre Ölförderung ausbaut, welchen moralischen Anspruch hat der sozusagen globale Norden, ne, einem Land wie Brasilien zu sagen, lass doch mal das Öl im Boden. Das ist natürlich die internationale Gemengelage, die genau diese Situation jetzt begünstigt, die wir in Brasilien haben und die genau die ein Lula gut ausbalancieren kann.
Vielen Dank bis hierhin, Thomas. Wir haben also gehört, dass Lulas Politik in Brasilien momentan darauf ausgelegt ist, zwar vieles richtig zu machen, aber es auch möglichst vielen Gruppen und Lobbyisten recht zu machen. Welche Folgen das dann sowohl auf die Wälder haben kann, haben wir teilweise schon gehört, wollen wir gleich aber noch vertiefen und dabei insbesondere auch auf die Situation für diese Politik auf die indigene Bevölkerung blicken. Dazu spreche ich nach den Öko-News mit Christian Russau.
Radio Rainbow.
Die Öko-Nachrichten.
FDP blockiert Gesetzgebung zum Schutz der Umwelt und der Menschenrechte. Vergiftete Flüsse, einstürzende Textilfabriken oder Kinder, die auf Plantagen schuften müssen. Das EU-Lieferkettengesetz sollte solche Missstände in den Lieferketten europäischer Unternehmen zukünftig verhindern. Mehr als 2 Jahre haben EU-Parlament, Kommission und die Mitgliedstaaten darüber verhandelt. Im Dezember 2023 haben sie sich dann im sogenannten Trilog auf einen Kompromiss geeinigt. Die Bundesregierung, also auch die FDP, hat diesen Kompromiss mitverhandelt und mitgetragen, bis es Mitte Februar zur Entscheidung kommen sollte. Im Ziel sei das Vorhaben zwar richtig, fand die FDP dabei. In der Ausgestaltung aber sei es den Liberalen zu bürokratielastig auch, weil es kleinere mittelständische Unternehmen treffen würde. Im Rat der EU-Mitgliedstaaten musste sich Deutschland bei der Abstimmung wegen des FDP-Vetos enthalten. Folge ist, das Gesetz wird nicht kommen. Die Liberalen bestätigten damit erneut den Eindruck, eine Partei der Neinsager zu sein, wichtige Vorhaben auch und gerade auf EU-Ebene auszubremsen. Wie etwa auch das Verbrenner aus im vergangenen Jahr. Oder ganz aktuell die CO2-Regelungen für Lastwagen. Peru. Neues Forstgesetz fördert Entwaldung und bedroht indigene Völker. Mitte Januar hat der peruanische Kongress ein neues Forst- und Wildtiergesetz verabschiedet. Mit dem Gesetz werden, so die Kritik, der weiteren Abholzung des Regenwalds Vorschub geleistet und die Rechte der betroffenen indigenen Völker bedroht. Das neue Forstgesetz legt fest, dass für eine Landnutzungsänderung, also für die Umwandlung von Wald in landwirtschaftliche Fläche, künftig weder Bodenanalysen noch Umweltverträglichkeitsprüfungen und auch keine Vorabkonsultation der betroffenen indigenen Bevölkerung mehr verpflichtet sind. Bisher durften Waldflächen aus Staatsbesitz ohne eine Bodenklassifizierung nicht in Privateigentum übergehen. Diese grundlegende Hürde fällt jetzt weg. Die Zuständigkeit geht vom Umwelt- an das Landwirtschaftsministerium über. In den letzten 30 Jahren wurden laut einer Anwältin in Peru rund 11 Millionen Hektar Wald in agroindustrielle Monokulturen umgewandelt. Mit dem Waldgesetz werden nun für Verstöße gegen das bisher geltende Waldgesetz formal bestätigt und straffrei gemacht. Davon profitieren vor allem die großen Agrarunternehmen, die sich große Flächen oft ohne ordentliche Genehmigung aneignen und Landhandel betreiben, und kriminelle Vereine, die sich Land illegal aneignen. Es gäbe rund 10.000 Fälle von Straftaten in Bezug auf den Waldschutz, schätzt das Umweltministerium. Mindestens 3.000 davon laufen Gefahr, mit dem neuen Gesetz im Nachhinein für rechtmäßig erklärt zu werden. Der Protest gegen das Gesetz war und ist breit. Ende 2023 hatten 70 zivilgesellschaftliche Organisationen in einem Brief an die EU vor dem Gesetz gewarnt, da es gegen internationale Verpflichtungen zum Klima- und Waldschutz verstoße und damit auch den Freihandelsvertrag zwischen der EU und Peru in Frage stelle. Der indigene Dachverband AIDESEP, die autonomen Regierungen der Avayun und sogar die peruanische Regionalregierung kritisieren das Gesetz. Auch die katholischen Bischöfe im Amazonasgebiet und peruanische Bischofskonferenz haben vor den Folgen gewarnt. Auch die Botschaften von Deutschland, Großbritannien, Kanada und Norwegen haben in einer gemeinsamen Erklärung ihre Sorge über die möglichen Auswirkungen zum Ausdruck gebracht. Die Länder haben mit Peru eine gemeinsame Absichtserklärung zum Klima- und Regenwaldschutz unterzeichnet, in deren Rahmen erhebliche finanzielle Mittel fließen. Menschenrechtsverletzungen in Palmöl-Lieferketten dokumentiert. Mehr als 20 Unternehmen in Deutschland beziehen, verarbeiten oder verkaufen Palmöl von 2 Betrieben, die nachweislich für Menschenrechtsverletzungen und Umweltvergehen in Guatemala verantwortlich sind. Darunter große Player wie Aldi, Lidl, Netto, Metro und BASF. Das ist das Ergebnis des Palmöl-Reports im Schatten der Ölpalme, den die Romero-Initiative Anfang der Woche veröffentlicht hat. Die Organisation fordert die betroffenen Unternehmen auf, die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards zu gewährleisten, wie es das Lieferkettengesetz fordert. Über ihre Geschäftsbeziehungen würden Unternehmen wie Aldi und Lidl zur Finanzierung und Legitimierung der problematischen Palmölindustrie in Guatemala beitragen. Die guatemaltekischen Palmölproduzenten Natur, Aceites und Industria Chibicul stehen aufgrund von Umweltverschmutzungen und Konflikten mit lokalen indigenen Gemeinden regelmäßig in der Kritik. Es sind Vergehen wie Landraub, Wasserverschmutzung, Einschüchterung und Arbeitsrechtsverletzungen dokumentiert. Zahlreiche Presse- und NGO-Berichte der vergangenen Jahre belegen die anhaltenden Rechtsverstöße durch die Firmen, die mehrere Palmölplantagen in Guatemala betreiben. Das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz verpflichtete Unternehmen, Risikoanalysen durchzuführen und Maßnahmen zu ergreifen, wenn es Hinweise darauf gibt, dass Menschenrechte in ihren Lieferketten nicht eingehalten werden. Auch aus den durch die Recherchen aufgedeckten Missständen müssten die Unternehmen, die Palmöl von Natur Aceites und Industrio Chibicul beziehen, dringend Konsequenzen ziehen. Thunfisch mit hohen Mengen Quecksilber verseucht. Trotz einer deutlich verminderten Quecksilberverschmutzung ist die Belastung von Thunfischen mit dem giftigen Schwermetall seit Anfang der 1970er Jahre nahezu gleich geblieben. In Tiefen von mehr als 50 Metern unter der Ozeanoberfläche seien noch viel Quecksilber abgelagert, das offenbar immer wieder in die Nahrungskette gelange, publiziert eine Forschungsgruppe im Fachjournal Environmental Science and Technology Letters. Thunfisch ist weltweit eines der beliebtesten zur Ernährung genutzten Meerestiere. Der Ausstoß von Quecksilber habe sich vor allem in Europa, Nordamerika und den Staaten der ehemaligen Sowjetunion seit 1970 stark verringert, so die Forscher. Quecksilber kann vom Körper schlecht ausgeschieden werden und reichert sich an. Wenn ein Raubfisch wie der Thunfisch regelmäßig Tiere mit erhöhter Quecksilberkonzentration frisst, sammelt sich das Quecksilber in seinen Muskeln. Der Ozean habe im Laufe mehrerer der Jahrhunderte große Mengen an Quecksilber, meist in Form des hochgiftigen Methylquecksilbers, aufgenommen, das sich über die Nahrungskette weiterhin in Meerestieren anreichere. Besonders belastet sind langlebige Raubfische wie Hellbutt, Schwert oder Thunfisch. Methylquecksilber kann das zentrale Nervensystem insbesondere von ungeborenen Kindern schädigen, wie es beim Umweltbundesamt heißt. Schwangeren sei vom Verzehr von Thunfisch abzuraten. Auch Säuglinge und Kleinkinder sind hinsichtlich der neurotoxischen Wirkungen besonders gefährdet, weil ihre Entwicklung noch nicht abgeschlossen und das Nervengewebe daher besonders anfällig ist. Zu den möglichen neurologischen Schäden einer hohen Belastung zählen Probleme mit der Motorik, Sprachstörungen, Gedächtnisprobleme und andere kognitive Beeinträchtigungen. Insgesamt ist die Quecksilberbelastung laut UBA in Deutschland gesundheitlich unbedenklich. Neben Seefischen sind Amalgam-Zahnfüllungen eine Hauptquelle für Quecksilber im menschlichen Körper.
Herzlich willkommen zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 von und mit Pro Regenwald. Wir befassen uns heute mit der Situation der Wälder und der indigenen Bevölkerung in Brasilien. Ein Jahr ist Lula als Präsident im Amt. Seine Regierung tut sich teilweise noch schwer, will es möglichst allen recht machen, haben wir im ersten Teil der Sendung von Thomas Fatheuer gehört. Welche Folgen es hat, wenn weiter fossile Energien gefördert werden, Wälder erschlossen werden, Brasilien weiterhin auf Export von Agrarrohstoffen setzt. Das wollen wir jetzt mit Christian Russau besprechen. Christian, wir hatten im vergangenen Jahr schon miteinander gesprochen. Da war die Regierung Lula noch nicht so lange im Amt. Man konnte also noch nicht wirklich Aussagen treffen, wie sich die Situation der indigenen Bevölkerung und auch Abholzungsraten entwickeln werden. Nach jetzt einem vollen Jahr Regierung Lula, wie fällt dein erstes Fazit der Regierungszeit aus?
Ja, das ist vielleicht sogar die 1-Million-Dollar-Frage. Das ist zwiegespalten. Also einerseits, klar, gibt es klare und deutliche Unterschiede in der Einstellung, die eine Regierung Lula gegenüber den Indigenen und in Bezug auf Entwaldung hat, im Vergleich zu dem der Einstellung, die die Regierung Bolsonaro zuvor hatte. Ne? Eine erklärte Rechtsextreme, keinen Zentimeter Landes mehr Indigenen, wollte den Indigenen geben lassen. Bolsonaro ein Hassdiskurs. Und Lula viel mehr auf Ausgleich bedacht und auch auf Menschenrechte, Menschenrechtsschutz, Indigenenrechte, Entwaldung. Will er, ich glaube, bis 2030 oder 35, die genauen Zahlen, Datum habe ich nicht mehr im Kopf, gen Null reduzieren. Das ist in meinen Augen alles ernst zu nehmen, seine Ansätze. Ich nehme auch wahr, dass ihm das auch selbst ernst ist. Die Frage ist, mit welchen Mitteln und Wegen er das angeht. Einerseits steht er einem extrem erzkonservativen Kongress gegenüber, der in der Mehrzahl sich aus der sogenannten Fraktion der Ruralistas, also der parteiübergreifenden Fraktion der Sympathisanten der Großgrundbesitzer und des Agrobusiness zusammensetzt, die sich zunehmend in großen Teilen zu radikalisieren scheinen. Und da gab es letztens in Mato Grosso do Sul, aber auch im Bundesstaat Bahia im Süden zu gewalttätigen Übergriffen von einer Gruppierung, die sich jetzt Invasão Zero, also Null Invasion nennt und ja paramilitärisch zu Waffen greift und Indigene versucht vornherein zu unterbinden, Land zu besetzen. Also das sind sehr schwierige Entwicklungen, die die Regierung Lula auch im Blick hat. Da wurden dann auch Teile der Bundeseinheiten hingeschickt, um das vor Ort zu befrieden, was angesichts der Größe Brasiliens und der Vielzahl an Konflikten sehr schwierig ist. Also einerseits hat er es mit einem extrem aggressiven Agrobusiness zu tun, das eben seine Interessen an Land und Ausweitung der Landflächen für Cash Crops, wie vor allem Soja, Mais, Zellulose und andere weiter vorantreibt, es zu tun. Und auf der anderen Seite hat er eben dann gleichzeitig noch diesen extrem konservativen Kongress, wo eben über auch die Ruralistas sehr stark sind.
Du hast schon mit Zellstoff und Soja und Rindern ein paar Produkte und Unternehmen eigentlich auch angesprochen. Was würdest du denn sagen, sind im Moment so die maßgeblichen Treiber der Zerstörung oder Waldzerstörung in Brasilien? Also auf welche Produkte oder Großprojekte kann man das zurückführen?
Naja, also wenn man es auf Großprojekte zurückführt, muss man sich die Regionen anschauen, um die es geht. Ne? Also vor allem in der sogenannten Matupiba-Region, also Maranhão, Tocantins, Piauí und Bahia, also im brasilianischen Nordosten. Also die Region, die von Anti-Rodungsgesetzen am wenigsten betroffen ist, weil das ist eine der Expansionsregionen. Ne? Dort wird überwiegend Soja angebaut, aber eben auch Mais, aber eben auch Zellstoff, sprich durch Eukalyptusplantagen etc. Die zweite Großregion, die sie jetzt noch erschließen wollen, ist dann Amaco, also Rondônia und Amazonas. Da wollen sie ähnlich wie in Matupiba ein Programm starten und da wird es dann auch überwiegend Soja sein. Und dazu hängen dann immer viele einerseits Großprojekte zusammen, sprich Eisenbahnverbindungen, Asphaltierung von Landstraßen, um eben die logistischen Transport der Agrarrohstoffe bewerkstelligen zu können. Und das Ganze gibt eine Melange, die vor allem dann die traditionellen Gemeinschaften und Völkern enorm bedroht. Abgesehen davon, dass halt ziemlich fast jedes Stück Land in diesen sogenannten Expansionsgebieten Teil von Gebieten ist, in denen es um die soziale Konflikte und Streitigkeiten im Land gibt, teilweise sehr auch mit Waffengewalt ausgetragen, wo halt die traditionellen Gemeinschaften oftmals den Kürzeren ziehen, weil sie eben nicht über die historisch verbürgten Landtitel verfügen, weil sie eben historisch das Land einfach genutzt haben, qua Usus. Und dann kommen andere und sagen, hallo, ich habe den Landtitel erworben, das ist meins und ihr müsst weg, obwohl hier seit Generationen als Kleinbauern und Kleinbauern lebt. Das alles miteinander zu vermitteln in einer friedlichen und dialogvollen und respektvollen Atmosphäre achte ich für ziemlich herausfordernd.
Welche Rolle spielen sowohl deutsche oder europäische Unternehmen als auch wir Verbraucher hier in Europa? Welchen Druck üben wir auf die Wälder in Brasilien aus?
Ja, also erstens ganz klar, vor allem die Großlandwirte, die industrielle Landwirtschaft basiert auf einem Agrargiftmodell. Ne? Und da sind natürlich in erster Linie die beiden großen Deutschen zu nennen, ne? Bayer und BSF, die nach wie vor, ich glaube bei Bayer sind es 12 Wirkstoffe, die in der EU verboten sind, die in den Produkten enthalten sind, die sie in Brasilien weiter fröhlich verkaufen, weil die Gesetzgebung diese Wirkstoffe eben nicht als gesundheitsschädigend, umweltschädigend etc. einstuft. Beim BSF sind es 13 Wirkstoffe in Agrargiften, die sie dort munter weiterverkaufen. Immer mit dem Argument, das ist ja nicht so, dass die da verboten wären. Ich habe auf Hauptversammlung von BASF und Bayer mehrmals nachgefragt, immer wieder die gleiche Antwort bekommen. Ist ja nicht so, dass diese Wirkstoffe in Brasilien nicht verboten wären, sondern sie sind vielmehr nicht zugelassen. Wenn man nachfragt, was meinen Sie damit? Ja, auch aus Wirtschaftlichkeitsgründen haben wir gar keinen Antrag auf Befreiung dieser Substanzen gestellt. Außerdem müsste man ja sehen, dass das eben andere klimatische Verhältnisse sind. Das ist natürlich eine Mogelpackung, weil was schädlich ist für die Gesundheit und Umwelt der Menschen hier, ist genauso auch schädlich für Umwelt und Gesundheit der Menschen dort. Es gibt keine unterschiedlichen Reaktionsverfahren in den chemischen Reaktionsverfahren in den Körpern von Menschen in anderen Hemisphären. Insofern also ist völlig absurd, wie die Firmen argumentieren. Aber solange es eben noch legal ist, und das ist es in Brasilien noch, auch unter der Regierung Lula werden weiterhin eifrig Pestizide freigegeben, dann ist das ein Problem. Ein anderer Punkt ist natürlich unsere Tierindustrie hier, die zum großen Teil von dem Sojamehl ihre Eiweißnahrung bezieht und Sojamehl hergestellt, laut TRASE, der schwedischen Umweltorganisation, die Sojaketten, Produktionsketten nachverfolgt. Bis zu 20% des Sojas, was hier nach Europa kommt, weltweit und auch bei Brasilien decken sich die Zahlen, stammen mindestens aus illegaler Entwaldung. Da muss man rangehen. Man müsste eigentlich genau unsere Tierindustrie als erste angehen. Letzter Punkt, Zellulose, weil wir das eben schon angesprochen haben. Die Eukalyptusplantagen in ganz Brasilien breiten sich weiter aus. Nicht nur im atlantischen Regenwald, sondern eben auch in der Cerrado-Region. Und 20% der Zelluloseimporte, die Deutschland importiert, stammen aus Brasilien. Und die sind oftmals dann von meistens Suzano oder andere Firmen. Suzano ist der größte der Produzenten vor Ort. Viele mit Landkonflikten zu tun, Auslaugung der Böden, Monokulturen, Biodiversitätsverluste etc. All das spielt damit rein und das nur, damit wir hier in Deutschland, wir haben den weltweit höchsten Pro-Kopf-Verbrauch an Papier pro Person und da müsste man eigentlich auch nochmal intensiver rangehen, vor allem auf der gesetzgeberischen Ebene, um dem aber auch Einhalt zu gebieten.
Du hast die Eukalyptusplantagen angesprochen, das übt natürlich ja auch großen Druck auf indigene Territorien aus. Unter Bolsonaro war es klar, hast du auch schon erwähnt, der hat von Indigenen nicht viel gehalten, hat auch immer angekündigt, dass er den Zugang zu den Territorien erleichtern will für Agrarindustrie, für Bergbau. Jetzt könnte man annehmen, dass sich das verbessert hat. Tatsächlich hat es aber, wenn man jetzt rein die Zahlen anschaut, in 2023 sogar mehr Landkonflikte gegeben als noch in den Jahren davor. Kannst du da sagen, was ist da die Ursache?
Ja, also das liegt zum einen daran, dass sich halt Politikmaßnahmen erstmal natürlich nicht so schnell umsetzen lassen. Ne? Es war auch so im Bezug auf Rodung beispielsweise, die ersten Jahre der ersten Amtszeit der Regierung Lula 2003 bis 2000 sind die ersten Jahre auch die Rodungszahlen weiter angestiegen, bis die Politikmaßnahmen irgendwann gegriffen haben und die Zahlen, die Rodungszahlen zurückgehen. Das Gleiche könnte man natürlich erstmal in der Theorie auch davon ausgehen, okay, es kann alles eine Zeitfrage sein. Man muss auch verstehen, dass der Konflikt sich zuspitzt. Es gibt halt seit mehreren Jahren intensive Bewegungen bei den Indigenen, die ihr Recht auf ihr historisch angestammtes Land einfordern. Und das geht dann natürlich in Konflikt, wenn du auf der anderen Seite ein Agrobusiness hast, das Cashcrops produzieren will und weiter expandieren will und auf weitere Ländereien ist. Also du hast nicht nur das jetzige Problem, dass es Landkonflikte um gewisse Gebiete gibt, sondern diese Konflikte weiten sich noch weiter aus, weil eben beide Seiten mehr Land für sich beanspruchen. Das heißt, die Konflikte werden deswegen auch schlimmer, unter anderem. Und da ist die Frage, wie die Regierung und auch die Justiz da reagiert. Und der emblematische Fall ist ja die große Frage, der große Streit um die Stichtagsregelung Marco Temporau.
Da will ich jetzt drauf kommen. Also diese Anerkennung von Territorien ist ja ein großes Thema schon seit vielen Jahren. Also aktuell gibt es sowohl politische Diskussionen, Auseinandersetzungen, es gibt rechtliche Verfahren. Auch vom obersten Gerichtshof gibt es Urteile und Entscheidungen. Da möchte ich jetzt dich bitten, das uns mal kurz zu erklären, weil das ist, glaube ich, nicht ganz einfach.
Also die zentrale Frage dreht sich immer wieder um die Stichtagsregelung Marco Temporau. Diese These besagt, sollte sie je abschließend in Brasilien gesetzt werden, dass nur diejenigen indigenen Territorien als solche anerkannt werden dürfen und Bestand haben dürfen, die zum Stichtag 5. Oktober 1988 bereits indigene Bewohnerinnen direkt auf diesem Land hatten. Warum 5. Oktober 88? Das ist der Tag des Inkrafttretens der neuen brasilianischen Verfassung nach der brasilianischen Militärdiktatur.
Was bedeutet der Status, also dass die Anerkennung von dem indigenen Territorium? Was ist der Vorteil oder was hat es für Konsequenzen?
Ja, also im indigenen Territorium, wenn ein indigenes Volk nachweisen kann, infolge von anthropologischen Studien und Vor-Ort-Studien als auch oraler Tradition von Familiengeschichten nachweisen kann, dass sie historisch ein Gebiet genutzt haben und dort gewohnt haben und es genutzt haben, wobei das sich auch noch erweitert, weil Nutzung heißt eben auch, dass man nur ab und an es durchstreift oder es eben auch brach liegen lässt etc. oder dass es eben auch religiöse Komponenten hat. Dann ist der Staat eigentlich angewiesen, wenn er diese Studien geprüft hat und für richtig erkannt hat, diese Gebiete zu demarkieren, also auszuweisen und der Präsident, die Präsidentin per Unterschrift zu homologisieren. Damit wäre das Territorium geschützt. Es bleibt weiter im Besitz des brasilianischen Staates, des Bundes, aber das indigene Volk vor Ort kann dort leben und in Subsistenz die Natur auch nutzen, aber großflächige Landwirtschaft oder Bergbau etc., all das ist verboten. Genau da wollte eben auch Bolsonaro ran. Der wollte vor allem, hat große feuchte Träume davon gehabt, da das Agrobusiness und die Bergbaukonzerne reinjagen zu dürfen, damit diese dort dann noch mehr Profit machen und Zerstörung erzeugen. Das ist der Ansatz. Und diese Marco Temporau-These versucht nun, die brasilianische Verfassung von 1988, die ja auch die Basis für den Stichtag gelten soll, hat halt eigentlich deklariert, 1988, binnen 5 Jahre sollen alle indigenen Territorien in Brasilien demarkiert werden. Das ist bis heute aber noch nicht geschehen. Es gibt schon ein paar hundert, aber es gibt immer noch etliche andere hunderte, die noch fehlen und die sich in einem akuten Landkonflikt befinden. Und die Stichtagsregelung will nun nicht einerseits die neuen Versuche von Demarkierung indigenen Territorien verhindern, sondern wollen eben auch einen Rechtsrahmen schaffen, der es auch ermöglichen könnte, auch an bestehende Territorien ranzugehen und dort dann eben auch Bergbau oder Agrobusiness vor Ort betreiben zu dürfen. Darum geht der ganze Streit aktuell. Und im letzten Jahr hatte dann im Rahmen zum Abschluss eines mehrjährigen Prozesses über einen Fall in Santa Catarina der oberste Gerichtshof von Brasilien mit 9-2 Stimmen entschieden, die Marco Temporau-These, also Stichtagsregelung, ist so, wie sie formuliert wurde, nicht verfassungskonform und deswegen abzulehnen und haben dann in einer Woche drauf in der abschließenden Beratung nochmal beschlossen, dass halt Gebiete, die eigentlich indigenen Territorien sein müssten, aber jetzt eben von Siedlern, Fazendeiros etc. belegt werden müssen, gegen Entschädigungszahlungen enteignet werden sollten und dem Indigenen übertragen sollte. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Also alle Beobachtenden wissen, dass der brasilianische Staat die Dimension, die das haben könnte, gar nicht finanziell leisten könnte. Aber dennoch ist es natürlich eine Aufgabe, die der Staat irgendwie angehen muss. Die Frage ist, bis wann? Nun drängen natürlich alle Seiten. Und gleichzeitig hat der brasilianische Nationalkongress wenige Tage, nachdem der oberste Gerichtshof dieses Gesetz, also die Gesetzesthese von Marco Temporau als verfassungswidrig erklärt hat, hatte explizit als Nationalkongress ein Gesetz verabschiedet, das explizit genau den Marco Temporau, die Stichtagsregelung als Gesetz formuliert. Das ging durch beide Kammern, auch im Senat, weil da eben das, die Agro-Business-Lobby ihre Mehrheit hat. Damit ist das dann praktisch Gesetz. Präsident Lula hat dagegen teilweise Veto eingelegt. Ein paar Wochen später wurden diese Vetos wieder kassiert vom Nationalkongress. Und nun liegt gegen dieses neue Gesetz, das hat der Marco Temporau als gesetzeskonform definiert, dem obersten Gerichtshof wiederum vor. Und der muss entscheiden, ist der jetzt, ist dieses neue Gesetz 14701 nun verfassungswidrig oder ist es verfassungskonform? Das Ganze läuft offensichtlich auf eine Verfassungskrise hinaus, weil der Nationalkongress mit seinen beiden Kammern, Senat und Abgeordnetenhaus, sagt, wir sind diejenigen, die Gesetze machen. Und der oberste Gerichtshof seinerseits sagt, wir sind diejenigen, die die Verfassung schützen und ihr dürft nicht Gesetze machen in der Legislative, die gegen die Verfassung geht. Das ist ein Konflikt, das ist letztlich ein Machtkampf. Der müsste sich eigentlich in den nächsten Wochen jetzt zuspitzen und erstmal entscheiden. Aber das sieht nicht gut für die brasilianische Demokratie aus, wenn man in so eine schwerwiegende Verfassungskrise hinein.
Kann man es von außen, also auch von hier aus unterstützen oder kann man irgendwie, hilft das was oder ist das dann eher dieses häufig gehörte Argument, es ist Einmischung von außen?
Ja, dieses in meinen Augen faule Argument können Sie immer bringen, wenn es Ihnen politisch opportun erscheint. Mhm. Insofern denke ich, man in Anführungszeichen kann, soll alles versuchen, was irgendwie geht. Einerseits ist es immer ein gutes Mittel, Briefe an deutsche Konzerne, Firmen zu schicken und sie zu bitten, darauf zu achten, dass sie in ihrer Lieferkette vollumfänglich ihrer Sorgfaltspflicht in Menschenrechten nachkommen und dass dies eben auch die indigenen Landrechte betrifft, vor allem Brasilien. Das ist immer hilfreich, sich an hiesige Bundestagsabgeordnete zu wenden und die zu bitten, wenn sie im Rahmen ihrer Gesprächskreise mit ihren brasilianischen Peers zusammenkommen, darauf hinzuweisen, dass Menschenrechte eben nicht verhandelbar sind. Und genauso ist es auch immer sinnvoll, natürlich die brasilianischen sozialen Bewegungen, die NGOs, die Vereine, die Vereinigungen der indigenen Völker, die sind immer auf Spenden angewiesen. Ne? Man kann da sich auch über PayPal oder andere internationale Überweisungen dann auch gern daran beteiligen. Die freuen sich immer sehr und sowas hilft auf jeden Fall auch. Ansonsten Öffentlichkeitsarbeit erzeugen, auf die Medien auch mal eine Demo, eine Kundgebung organisieren, Protestaktionen, Petitionen machen. Alles, was man nur machen kann, sollten wir weiterhin versuchen.
Es geht also nicht einfach nur zu hoffen, dass mit einer neuen Regierung alles besser wird. Es liegt an uns allen, die Bedingungen zu verändern und zu verbessern. Um den Druck von den Wäldern und indigenen Gebieten zu nehmen, gehört eine Abkehr von menschlicher Gier nach immer mehr und eine Veränderung des menschlichen Konsums, sowie andererseits natürlich auch die Unterstützung der lokalen Zivilgesellschaft und immer wieder auch der Druck auf Politikerinnen, Unternehmen und bei ihnen nachzufragen, Druck zu machen und sie mit den Auswirkungen ihres Handelns zu konfrontieren. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Thomas und Christian für ihre Zeit und ihre Informationen, die sie heute geteilt haben. Mit beiden habe ich deutlich ausführlicher gesprochen. Hier gab es heute in der Sendung nur Auszüge davon zu hören. Unter www.pro-regenwald.de findet ihr die kompletten Gespräche mit den beiden zum Nachhören und natürlich auch viele weitere Informationen und Hintergründe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.